Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Das sind unsere Themen. Schlechte Noten mit fatalen Folgen. Eben wurde Portugal herabgestuft. Drei Ratingagenturen entscheiden über ganze Staaten.
I truly believe it is a danger. I think this is a big mistake.
Ein großer Fehler, meint Professor Lawrence G. White. Dann bayerischer Frust und südkoreanisches Lächeln. Der olympische Tross reist 2018 nach Pyeongchang. Die Schweiz will gegen Scheinselbstständige vorgehen, um das Lohndumping zu stoppen. Keine Einsicht in Steuerdaten. Die Kantone werden gegenüber dem Ausland benachteiligt. Und schließlich geht es um Krieg. Aber dieses eine Mal wird er zur Komödie. Dazu später. Am Mikrofon ist Simon Fatzer. Eva Gammerter hat jetzt aber zuerst die Nachrichten des Tages.
Die EU-Kommission hat die Herabstufung der Kreditwürdigkeit Portugals durch die Ratingagentur Moody's scharf verurteilt. Der Zeitpunkt dieser Entscheidung sei unglücklich und die schlechte Bewertung nicht gerechtfertigt. Portugal habe gerade erst begonnen, ein striktes Sparprogramm umzusetzen. Die Herabstufung portugiesischer Staatsanleihen auf Ramschniveau hat an europäischen Börsen zu Kurseinbrüchen geführt, insbesondere bei Banken und Versicherungen. Amtshilfe bei Steuerdelikten soll in der Schweiz künftig per Gesetz geregelt sein. Der Bundesrat hat seinen Entwurf für ein entsprechendes Gesetz vorgestellt. Amtshilfe, also Bankdaten zu vermuteten Steuersündern, erhalten demnach Länder, mit denen die Schweiz ein Doppelbesteuerungsabkommen hat. Und zwar nicht nur bei Steuerbetrug, sondern auch bei Steuerhinterziehung. Abgelehnt hat der Bundesrat den Wunsch der Kantone, die ins Ausland gelieferten Daten auch selbst nutzen zu dürfen. Das würde gegen das Gesetz verstoßen. Die Geschäftsprüfungskommissionen der eidgenössischen Räte sind enttäuscht darüber, dass die Verantwortlichen der UBS-Krise nicht verklagt wurden. In einem Bilanzbericht schreiben die GPKs, man habe sich ein energischeres Vorgehen des Bundesrates gegenüber der UBS gewünscht. Doch die Hauptverantwortung trage die Grossbank selber. Der Bundesrat lehnt zusätzliche Maßnahmen gegen den starken Franken ab. Die bereits getroffenen Maßnahmen genügten derzeit. So will die Landesregierung nicht aktiv werden gegen den starken Zufluss von Kapital aus dem Ausland. Beispielsweise ist sie dagegen, Sparguthaben von Ausländern in der Schweiz mit Negativzinsen zu belasten. Auch auf Steuersenkungen oder direkte Subventionen für die Exportbranche und die Hotellerie will der Bundesrat verzichten. Außerdem vertraue er auf die geldpolitischen Entscheide der Schweizerischen Nationalbank. Die Löhne in der Schweiz sollen wegen der Personenfreizügigkeit nicht weiter unter Druck kommen. Deshalb will der Bundesrat Missbräuche von Schweizer Arbeitgebern wirksamer bestrafen können, beispielsweise wenn diese Scheinselbstständige beschäftigen. Serge Gaillard, Leiter der Direktion Arbeit beim Staatssekretariat für Wirtschaft SECO, erläutert:
Wer in die Schweiz kommt, auf dem Bau arbeitet und behauptet, er sei Selbstständigerwerbender, um die Mindestlöhne nicht einhalten zu müssen, wird sich ausweisen müssen und beweisen müssen, dass er wirklich Selbstständigerwerbender ist.
Volkswirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann will bis im Herbst vorhandene Gesetzeslücken bei den flankierenden Massnahmen schließen. Das Bundesgericht verlangt vom Bund Änderungen bei der Art und Weise, wie IV-Gutachten erstellt werden. Problematisch sei besonders der Umstand, dass der Bund für ein Gutachten einen Pauschalbetrag bezahle. So würden genauere Untersuchungen möglicherweise unterlassen, um Geld zu sparen. Nachdem die EU die Einfuhr von bestimmten Saatgutsorten aus Ägypten gestern verboten hatte, warnt nun auch das Bundesamt für Gesundheit BAG vor Boxhornkleesamen aus Ägypten. Personen, die solche Samen gekauft haben, werden aufgefordert, diese zu vernichten. Auf solchen Samen aus Ägypten wurde der gefährliche EHEC-Erreger, der für die Ausbrüche in Deutschland und Frankreich verantwortlich war, nachgewiesen. Laut dem europäischen Schnellwarnsystem für Lebensmittel seien Lieferungen von Boxhorn-Kleesamen aus Ägypten in die Schweiz gelangt, so das BAG. In Italien hat das Verfassungsgericht einen Einspruch von Ministerpräsident Berlusconi in seinem Sexprozess für zulässig erklärt. Dabei geht es um die Frage, ob der sogenannte Fall Ruby weiter von einem Mailänder Gericht verhandelt wird oder vor einem speziellen Ministertribunal in Rom, wie es der angeklagte Regierungschef verlangt. Welches Gericht nun zuständig ist, wollen die Verfassungsrichter aber erst im Herbst entscheiden. Berlusconi wird Amtsmissbrauch und Begünstigung von Prostitution minderjähriger Frauen vorgeworfen. Die Olympischen Winterspiele finden 2018 im südkoreanischen Pyeongchang statt. Das hat das Internationale Olympische Komitee entschieden. Die Stadt im Nordosten des Landes erhielt den Zuschlag bereits im ersten Wahlgang, wie IOC-Präsident Jacques Rocke an der Vergabe im südafrikanischen Durban erklärte. Das Nachsehen hatten dieses Mal München und Annecy in Frankreich. An der Tour de France hat der Brite Mark Cavendish die fünfte Etappe gewonnen, die über 165 Kilometer durch die Bretagne führte. Cavendish setzte sich im Sprint vor dem Belgier Philippe Gilbert und dem Spanier José Joaquín Rojas durch. Die Gesamtführung behält der Norweger Thor Hushovd. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.179 Punkten minus 1%. In New York steht der Dow Jones Index bei 12.606 Punkten plus 0,3%. Der Euro wird zu 1.2030 gehandelt, der Dollar zu 83,95 Rappen. Zum Wetter. Am Abend gibt es im Jura, in den Alpen und im Süden einzelne Schauer oder Gewitter. Am Donnerstagmorgen ist es im Jura und im Tessin bereits nass, während im Osten und in Graubünden noch häufig die Sonne scheint. Am Abend und in der Nacht muss verbreitet mit teils kräftigen Schauern und Gewittern gerechnet werden. Die Temperatur erreicht 24 bis 28 Grad. Am Freitag geht es wechselhaft weiter. Vor allem in den Alpen und im Süden muss erneut mit Schauern und Gewittern gerechnet werden. Im Norden steigt die Temperatur auf 23, im Süden auf 26 Grad. Verkehrsinfo DRS von 18.07 Uhr. Die wichtigsten Behinderungen auf dem Verkehrsnetz in der Region Basel auf der A2 Richtung Luzern zwischen Basel-Wettstein und der Verzweigung Hagnau. In der Region Bern-Aargau auf der A1 Richtung Zürich zwischen Bern-Forsthaus und Bern-Neufeld. In der Gegenrichtung zwischen Baden-West und Meggenwil. In der Zentralschweiz auf der A4 Richtung Brunnen zwischen Affoltern am Albis und Cham und auf dem Nordring in beiden Richtungen vor dem Gubristunnel und in Graubünden auf der A13 Richtung Sargans zwischen Zitzers und Landquart.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS1 und DRS4 News und mit diesen Themen geht's hier weiter. Die Macht der drei Giganten. Was hat die Ratingagenturen so groß gemacht? Was haben die Bayern falsch gemacht und womit hat Südkorea überzeugt? Und was ist eigentlich mit Annecy? Fragen zum Olympiaentscheid. Dann Steueramtshilfe mit ungleich langen Spiessen und ein Reformvorschlag für ein Stück Schweizer Vorzeigepolitik. Weiter, halb Deutschland empört sich über ein umstrittenes Panzergeschäft mit Saudi-Arabien. Und schließlich nehme man viel Blut, einen französischen Verführer und ein Kloster, mische das Ganze für die Bühne. Was daraus entsteht, das zeigen wir nach 6:30. Echo der Zeit. Diese Sendung gibt es auch für unterwegs als Podcast, auch im Abonnement unter drs.ch. Die Ratingagentur Moody's hat Portugal heute ein verheerendes Zeugnis ausgestellt. Sie hat die Kreditwürdigkeit des Landes um 4 Stufen herabgesetzt. Staatsanleihen aus Lissabon haben so nur noch Ramschniveau. Moody's befürchtet, dass Portugal wie Griechenland ein zweites Rettungspaket braucht. Doch damit hat sich die Agentur ins Visier der Politik manövriert. Sowohl in Brüssel als auch in Berlin gab es harsche Kritik. Thomas Oberer.
Normalerweise kommentiert die EU-Kommission einzelne Entscheide von Ratingagenturen nicht. Doch heute hat die Politik in Brüssel in ungewöhnlich scharfer Form gegen die Herunterstufung der Kreditwürdigkeit Portugals durch die Ratingagentur Moody's reagiert. Das Ganze sei eine unglückliche Episode, die einmal mehr Fragen zum Verhalten der Ratingagenturen und deren Weitblick aufwerfe, sagte ein EU-Sprecher.
Cet épisode malheureux soulève une fois de plus la question du comportement des agences de notation et de leur soi-disant clairvoyance.
Diese Skepsis ist mittlerweile politisch ganz oben angekommen. An die Spitze der Kritiker haben sich mit der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel, dem deutschen Finanzminister Wolfgang Schäuble und EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso eine ganze Reihe von Schwergewichten der EU-Politik gestellt. Merkel sagte, die Politik dürfe sich die eigene Meinung von den Ratingagenturen nicht wegnehmen lassen. Finanzminister Schäuble betonte heute, er könne nicht erkennen, was der Einschätzung von Moody's zugrunde liege. Und EU-Kommissionspräsident Barroso erinnerte daran, dass eine Regulierung der Ratingagenturen geprüft werde. In all diese Kritik passt, dass in den letzten Wochen eine eigene europäische Ratingagentur als Gegengewicht zu den drei großen US-Agenturen immer mehr Anhänger findet. Den europäischen Kritikern ist eines gemein: Sie können den Zeitpunkt der Herabstufung Portugals nicht verstehen. Die Regierung Portugals habe erst gerade weitgehende Sparmaßnahmen angekündigt. Die Bewertung durch EU- und IWF-Experten dazu sei noch gar nicht abgeschlossen. Und da käme Moody's bereits mit einem negativen Urteil. Das sei unverständlich. An den Börsen hat Moody's Herabstufung von portugiesischen Staatsanleihen auf Ramschniveau ein kleines Beben ausgelöst. Vor allem Bankaktien aus Portugal, Spanien und Italien wurden verkauft. Und auch der Euro kam unter Druck. Das zeigt, an den Finanzmärkten haben die Stimmen der Ratingagenturen großes Gewicht.
Die Bewertung einer Ratingagentur kann also, wie Thomas Oberer gezeigt hat, weitreichende Folgen haben, umso mehr, wenn es gleich um ganze Länder geht. Doch wie kommt es, dass drei private Ratingfirmen so viel Macht haben, so viel Einfluss über Sein und Nichtsein von Ländern und Firmen auf den internationalen Finanzmärkten? Wirtschaftsredaktor Beat Soltermann.
Jeder hat mal klein angefangen. Henry Poor 1886, John Moody 1909 und John Knowles Fitch 1913. Heute zieren die bekanntesten Ratingagenturen ihre Namen. Aus den winzigen Betrieben von einst, die primär die Kreditwürdigkeit von Eisenbahngesellschaften bewertet haben, sind heute globale Players geworden, die nicht nur gutes Geld verdienen, sondern auch unglaublich mächtig und einflussreich sind. Auch weil der Staat, weil die Regulatoren dies so wollen.
Pretty close statement.
Das sei eine ziemlich zutreffende Beschreibung, sagt Professor Lawrence J. White von der New York University. White beschäftigt sich seit Jahren wissenschaftlich mit Ratingagenturen. Zwar sei nicht ganz klar, ob von Anfang an die Absicht bestanden habe, die drei Agenturen Moody's, Standard & Poor's und Fitch so stark zu machen, klar sei hingegen, dass dies das Resultat der Gesetze und Vorschriften sei, die die USA und Europa erlassen hätten.
Certainly that has been the result of government regulatory actions in North America as well as in Europe.
Die Regulierung setzte in den 1930er Jahren ein. Die US-Aufsicht schrieb den Banken vor, dass diese keine Junk-Anleihen halten dürften, sondern nur sichere Anleihen, durchaus eine sinnvolle Vorschrift also. Weniger sinnvoll sei es gewesen, so Professor White, dass der Regulator damals die Prüfung der Kreditwürdigkeit ausgelagert habe an die Ratingagenturen. Deren Noten hätten so praktisch Gesetzeskraft erlangt.
The bank regulators in the United States had outsourced their safety judgment to these third-party credit rating agencies and effectively gave their judgments the force of law.
Es blieb nicht bei dieser einzigen Vorschrift. Die Bankenaufsicht schrieb Ratings auch für andere Papiere vor und andere Aufsichtsbehörden, die zum Beispiel über Pensionskassen oder Versicherungen, kopierten in den USA, Europa und Asien das System. Für die drei Agenturen war das gut fürs Geschäft und es wurde noch besser. Ab 1975 schrieb die US-Bankenaufsicht vor, dass bestimmte Bewertungen nur Agenturen machen dürften, die einer speziellen Kategorie angehörten. Exklusiv in dieser Kategorie vertreten waren Moody's, Standard & Poor's sowie Fitch. Ihr Oligopol wurde so zementiert, die Eintrittsbarriere für neue Anbieter sehr hoch. Auch die spätere Aufnahme weiterer Agenturen in den erlauchten Kreis der bevorzugten Anbieter änderte nichts. 150 Ratingagenturen gibt es auf der ganzen Welt, die großen drei beherrschen heute 90% des Marktes. Auch die Finanzkrise hat nichts geändert. Im Gegenteil, Neue Regelwerke stützen sich erneut allein auf die Urteilskraft der Ratingagenturen. Die Basel III-Vorschriften für die Banken zum Beispiel. Für Lawrence J. White von der New York University ein großer Fehler und eine gefährliche Abhängigkeit.
I truly believe it is a danger. I think this is a big mistake.
Kommt hinzu, dass es den Regulatoren nicht gelungen ist, die Mängel im aktuellen System zu beheben. Die Weltorganisation der Wertpapieraufseher IOSCO hat einen nicht verbindlichen Verhaltenskodex verabschiedet. Die USA und die EU haben neue, allerdings zahnlose Vorschriften erlassen, die wenig dazu beitragen, die Interessenskonflikte im Geschäftsmodell der Agenturen wirklich zu beseitigen oder wenigstens die Transparenz zu erhöhen. Lawrence J. White sagt, wenn man die Ratinger Agenturen durch Regeln nicht besser machen könne oder wolle, dann müssten die Regulatoren wenigstens dafür sorgen, dass sie ihnen das Oligopol wegnehmen.
There are alternative ways to make sure that there are safe bonds in the portfolios of regulated financial institutions.
Die Bonität könne auch ohne mächtige Ratingagenturen evaluiert werden, etwa indem man den Markt für Credit Default Swaps beobachten würde, indem die Firmen wieder selber Research betrieben oder Berater aus der Bankenwelt beizügen. White ist überzeugt, das würde den Einfluss von Moody's, Standard & Poor's und Fitch auf ein gesundes Maß zurückstutzen, Platz machen für neue, neuartige Bonitätsbewerter. Allerdings hieße das dann auch, die Investoren wären stärker als heute in der Pflicht, selber eine saubere Abklärung der Kreditrisiken vorzunehmen.
Schuhplattler, Dirndl und Kathi Witt sollten in Südafrika für bajuwarische Qualitäten werben, denn schließlich ging es um viel. Olympische Winterspiele 2018, die München nur zu gerne ausgetragen hätte. Nur auch Südkorea wollte den Anlass um jeden Preis, für den es schon zweimal eine Absage erhielt. Die Ausmachung galt als äußerst spannend, nur von ANSI sprach keiner. Jetzt haben 95 Mitglieder des Internationalen Olympischen Komitees in Südafrika entschieden, Pyeongchang erhält den Zuschlag. Bei mir im Studio ist jetzt Sportredaktor Uli Reist. Uli Reist, was war denn jetzt ausschlaggebend? War das eher ein Entscheid für Südkorea oder einer gegen Deutschland?
Das war klar ein Entscheid für Südkorea. Pyeongchang hat sich eben schon zweimal beworben, ist zweimal knapp gescheitert und hat nun mehr oder weniger offen gedroht. Eine erneute Absage würde ganz Asien vor den Kopf stoßen. Kommt dazu, dass in Pyeongchang wegen der mehrfachen Bewerbung die meisten Anlagen bereits gebaut sind. Zudem wird gemunkelt, ganz zu verifizieren ist das nicht, aber es habe mehrere Mitglieder des Internationalen Olympischen Komitees gegeben, die Südkorea die Zusage schon versprochen hätten, nachdem sie bei der letzten Kandidatur knapp an Sotschi gescheitert waren.
Es waren also primär politische Beweggründe. Wie sieht's denn aus mit ökonomischen Überlegungen? Wohl auch nicht ganz unwichtig.
Nicht ganz unwichtig. Das Motto der südkoreanischen Kandidatur lautet «Neue Horizonte». Da geht es natürlich auch um den riesigen asiatischen Markt, der erobert werden soll. Und ebenfalls ein wichtiger Punkt, in Südkorea dominiert der Großkonzern Samsung. Samsung ist der Top-Sponsor des Internationalen Olympischen Komitees und der Samsung-Chef Lee Kun-hee ist auch IOC-Mitglied.
Ist denn Südkorea auch wirklich die bessere Kandidatur jetzt so rein technisch gesehen?
Pyeongchang kann man zugutehalten, dass es keine Sommerdestination ist. Das im Gegensatz zu Sotschi, wo die Olympischen Winterspiele 2014 stattfinden. In Pyeongchang wurden schon Skiweltcuprennen durchgeführt. Tiefer Winter wird da zwar nicht sein, aber man muss sagen, auch im Skiweltcup wird größtenteils auf Kunstschnee gefahren. Pyeongchang hat übrigens ein sehr kompaktes Konzept vorgelegt, mit einem überschaubaren Olympiapark, kurze Wege. Großer Nachteil bei diesem Konzept, es sollen 94 Hektar Wald gefällt werden.
Am Nachmittag, so kurz vor dem Entscheid, hat unser Korrespondent in Paris geschrieben auf die Redaktion, nach wie vor rechnet hier niemand damit, dass ANSI das Rennen gemacht hat. Wieso eigentlich ist die französische Kandidatur so weit abgeschlagen?
Ja, Frankreich hat ein Konzept vorgelegt, in dem die Wettkampfstätten auf zahlreiche Orte verteilt sind, die zum Teil noch schwierig zu erreichen sind. Zudem hatte die Kandidatur wenig Rückhalt in der Bevölkerung und deshalb auch diese in diesem Mail geschilderte Stimmung.
Nun plant ja die Schweiz möglicherweise auch, sich um Olympische Winterspiele zu bewerben, 2022, 2026 möglicherweise. Ist der Entscheid heute jetzt gut für diese allfällige Kandidatur oder schlecht?
Es kommt darauf an, was München macht, da ist noch nichts entschieden worden. Kandidiert München für 2022 erneut, hat die Schweiz keine Chance. Weil München hat ein überzeugendes Konzept vorgelegt und wird das dann zum zweiten Mal tun. Und erhält München für 2022 den Zuschlag, ist es, vorsichtig ausgedrückt, äußerst unwahrscheinlich, dass 2026 dann die Schweiz zukommt. Auf so engem Raum wurde nie in so kurzer Zeit zweimal Olympische Winterspiele ausgetragen.
Das waren Informationen und Einschätzungen von Ueli Reist aus unserer Sportredaktion. Und hier im Echo der Zeit geht es jetzt weiter mit Reformen für die Schweiz, deutschen Panzern für Saudi-Arabien und Laien für die Bühne. Zuerst aber zum Thema Steuerdaten und Amtshilfe. Wollen ausländische Steuerfahnder Daten von mutmaßlichen Steuerflüchtlingen, dann leistet die Schweiz Amtshilfe, die muss sie leisten. Sie liefert Informationen über die entsprechenden Konten. Der Bundesrat hat dazu jetzt den Vollzug geregelt, doch zum Ärger der Kantone werden die Schweizer Steuerbehörden im Vergleich zu den ausländischen benachteiligt. Bundeshausredaktorin Katrin Hug.
Was sind die Voraussetzungen dafür, damit die Schweiz Amtshilfe leistet? Das hat der Bundesrat nun im Steueramtshilfegesetz festgeschrieben. Amtshilfe wird nicht nur bei Steuerbetrug, sondern auch bei Steuerhinterziehung geleistet, so wie das die OECD forderte. Finanzministerin Evelyn Wittmer-Schlumpf erklärt, Amtshilfe werde im Einzelfall geleistet.
Wenn der Steuerpflichtige oder identifiziert ist, genügend identifiziert ist, wenn der Informationsinhaber genügend identifiziert ist und wenn genügend glaubhaft gemacht ist, dass es sich tatsächlich um einen Tatbestand handelt, für den Amtshilfe nachgesucht werden kann.
Mit dem Gesetz wird das Bankgeheimnis gelockert. Aber nicht genug gelockert, ärgern sich die Kantone. Ausländische Behörden erhalten Amtshilfe bei begründetem Verdacht auf Steuerhinterziehung. Dies bleibt den Inländischen verwirrt. Die einheimischen Steuerbehörden dürfen die Bankdaten nur bei Verdacht auf Steuerbetrug, aber nicht bei Steuerhinterziehung verwenden. Der Präsident der kantonalen Finanzdirektoren, Christian Wanner.
Da stellt sich die Frage, ob die schweizerischen Steuerbehörden weniger Rechte haben sollen als die ausländischen. Wir vertreten klar die Meinung, dass hier die Politik der gleich langen Spiesse herrschen soll. Und wir sind natürlich sehr unglücklich über diesen Beschluss.
Die Mehrheit der Finanzdirektoren hätte sich gewünscht, dass sie die ins Ausland gelieferten Daten auch selber nutzen dürften. Doch die Finanzdirektoren sind beim Bundesrat mit ihrem Anliegen abgeblitzt. Für das Ausland erfasste Daten sollen die Steuerbehörden in der Schweiz nur verwenden dürfen, wenn die Informationen auch nach schweizerischem Recht hätten erhoben werden dürfen, also bei Steuerbetrug oder gravierender Steuerhinterziehung. Dass man zu dieser Lösung gefunden habe, begründet Wittmer-Schlumpf mit der Befürchtung, dass es zu einer anderen Ungleichbehandlung kommen würde, nämlich
weil es sonst zu einer unterschiedlichen Behandlung von Steuerpflichtigen mit allein Inlandbezug, also solche, die keine Auslandbeziehung haben, kein Bankkonto im Ausland, kein Vermögen im Ausland, und eben denjenigen Personen, die Inländer sind, aber Auslandbeziehungen haben. Wir hätten dort dann sonst eine Ungleichbehandlung, die wir mit der heutigen Gesetzgebung als nicht gerechtfertigt anschauen.
Laut Finanzministerin Wittmer-Schlumpf sollte das Steueramtshilfegesetz im Parlament Chancen haben. In der Vernehmlassung hatten sich die bürgerlichen Parteien positiv geäußert, die SP lehnte es ab. Gleichzeitig vertröstet Wittmer-Schlumpf die enttäuschten Kantone auf später. Die Ungleichbehandlung von mutmaßlichen ausländischen und inländischen Steuerhinterziehern soll bei der anstehenden Revision des Steuerstrafrechts angegangen werden.
Katrin Hug. Lange Zeit galt die Konkordanz als Vorzeigemodell. Alle großen Parteien waren dank der Zauberformel im Bundesrat eingebunden. Doch spätestens seit die SVP als wählerstärkste Partei in der Landesregierung untervertreten ist, wird das Konkordanzmodell in Frage gestellt. Heute hat nun das liberale Denkinstitut Avenir Suisse einen Reformvorschlag präsentiert, was die Wahl der Bundesräte betrifft. Und morgen wird die SVP ihre Initiative zur Volkswahl des Bundesrats einreichen. Bundeshausredaktor Pascal Krauthammer.
Die SVP will einen harten Schnitt. Die Bundesräte sollen nicht mehr durch das Parlament, sondern durch das Volk gewählt werden. SVP-Vize Adrian Amstutz verweist auf dasselbe Wahlprozedere in den Kantonen.
Warum sollte das auf Bundesebene nicht gleich vollzogen werden? Ich finde es zielführend in der heutigen Zeit, wo man von Transparenz, wo man von vertrauensbildenden Maßnahmen, wo man von Legitimation durch das Volk spricht, dass unsere Landesregierung auch durch das Volk gewählt wird.
Die Bundesratsvolkswahl ist keine neue Idee der SVP, sondern es ist ein altbekanntes Anliegen der politisch Ausgeschlossenen. Sowohl die katholisch-konservativen Kräfte als auch die Sozialdemokraten lancierten eine ähnliche Initiative. Beide scheiterten kläglich, die einen im Jahre 1900, die anderen im Jahre 1942. Trotzdem findet Politbeobachter Michael Herrmann das Anliegen einer Volkswahl der Regierungsmitglieder durchaus nachvollziehbar.
Wir sehen ja, in den Kantonen funktioniert die Konkordanz eigentlich sehr gut, obwohl wir eben die Volkswahl haben. Das Problem ist nun aber, wenn wir die Volkswahl auf nationaler Ebene machen, dann ist es eine ganz andere Dimension. Es würde viel mehr Geld im Spiel sein, es wäre ein Dauerwahlkampf.
Ein Dauerwahlkampf, der sich negativ auf das Regierungskollegium auswirken könnte. Die Konkurrenz unter den Bundesräten würde steigen. Ähnlich wie bei Koalitionsregierungen in anderen Ländern würden ein Jahr vor den Wahlen keine wichtigen politischen Projekte mehr angepackt, befürchtet Herrmann, der im Auftrag der Denkfabrik Avenir Suisse die Konkordanzfrage näher beleuchtet hat. Doch auch Herrmann propagiert eine Form der Reform.
Die Bundesräte sollen sich alle vier Jahre wie der Nationalrat, wenn sie wieder antreten wollen, einem Vertrauensvotum stellen.
Wer durch das Stimmvolk bestätigt würde, bliebe unangetastet. Bundesräte, die diese Hürde nicht nehmen, müssten sich in einem zweiten Schritt dem Parlament stellen.
Die Idee ist, dass das Anciennitätsprinzip durch dieses Volksvotum abgelöst wird und dass dann zuerst die wiedergewählt werden, die am besten abschneiden. Das erhöht auch den Handlungsspielraum des Parlaments. Heute gibt es den ja praktisch nichts. Man kann praktisch nicht einen Bundesrat aus mangelnder Leistung abwählen. Aber das Parlament kann immer noch die ganze Sache kontrollieren. Es ist nicht eben so dynamisch, so offen wie eine Volkswahl.
Allerdings ist auch das Vertrauensvotum keine wirklich neue Idee. In den ersten Jahrzehnten des Bundesstaates galt als ungeschriebene Regel, dass sich Bundesräte alle vier Jahre in ihrem Kanton den Nationalratswahlen stellen mussten. Dass das Vertrauensvotum bald abgeschafft wurde, ist für SP-Nationalrat Andreas Gross von der Staatspolitischen Kommission aber richtig, genauso wie es nicht wieder eingeführt werden soll. Würden nämlich die einen Bundesräte vom Volk gewählt und die anderen lediglich vom Parlament bestätigt, würde das gemeinsame Regieren nicht erleichtert, sondern im Gegenteil erschwert.
Ist das Kollegialitätsprinzip, würde durch eine zweistufige plebiszitäre Unterstützung für die Bundesräte völlig zerstört. Es gäbe Erstklass- und vermeintlich Zweiklass-Bundesräte.
Auch SVP-Vize Amstutz will von dieser Mischform nichts wissen. Auch bei der CVP kann man der Idee einer direkten oder halben Volkswahl nichts Positives abgewinnen und FDP-Parteipräsident Fulvio Belli winkt ebenfalls ab beim Stichwort Vertrauensvotum.
Das heutige System funktioniert relativ gut und deshalb finde ich das System etwas intellektuell interessant, aber politisch vielleicht nicht prioritär.
Während die SVP-Initiative für die Volkswahl des Bundesrates zwingend vors Volk kommt, bleibt das Vertrauensvotum darum wohl vorerst in der Ideenschublade liegen.
Deutschland beabsichtige Saudi-Arabien 200 Panzer neuester Technologie zu verkaufen, melden deutsche Medien. Und das löst heftige Reaktionen aus. Von der Linken bis hin zur evangelischen Kirche sind viele schlicht empört. Saudi-Arabien habe eben erst mit Panzern geholfen, die Opposition in Bahrain niederzuwalzen. Es sei ein extrem autoritäres, undemokratisches Regime, von dem islamischer Radikalismus ausgehe. Heute kam das Thema im Bundestag zur Sprache. Kasper Selk aus Berlin.
Heikle Fälle von Waffenexporten werden in Deutschland in einem Verfahren bewilligt oder abgelehnt, das geheim bleibt. Das ist gesetzlich so vorgeschrieben, um diffizile sicherheitspolitische Abwägungen mit Partnern und geheime Verhandlungen mit Dritten nicht in die Öffentlichkeit tragen zu müssen.
Daher kann, dafür haben Sie sicherlich Verständnis, die Bundesregierung zu den Presseberichten über angebliche Entscheidungen des Bundessicherheitsrates keine Stellung nehmen,
sagte Staatssekretär Hans-Joachim Otto heute Nachmittag etwa 15 Mal auf entsprechende Fragen von empörten Vertretern der Opposition. Allerdings nahmen er und sein Kollege aus dem Außenministerium generell Stellung zur Haltung der Bundesrepublik gegenüber Saudi-Arabien und daraus konnte man auch ablesen, dass und weshalb der Verkauf von Panzern an Saudi-Arabien auch bewilligt worden sein dürfte. Saudi-Arabien sei ein wichtiger Partner der Bundesrepublik, der EU und anderer Länder, gemeint der USA. Und das aus verschiedenen Gründen. Staatssekretär Eckehard von Klatten zählte Beispiele dafür auf.
Saudi-Arabien hat im Jahr 2002 eine Friedensinitiative ergriffen, die die Zwei-Staaten-Lösung zum Ziel hat. Saudi-Arabien bekämpft sich an der Bekämpfung des internationalen Terrorismus. Hinweise aus Saudi-Arabien haben dazu geführt, dass auch Anschläge in Deutschland verhindert werden konnten.
Das letztgenannte Argument dürfte wohl am schwersten gewogen haben. Die deutsche Regierung räumt ein, dass die Menschenrechte in Saudi-Arabien nicht respektiert würden, dass Saudi-Arabien sich auch mit Panzern an der Niederschlagung der Demonstrationen im benachbarten Bahrain beteiligt habe, aber es müsse eine Gesamtbeurteilung vorgenommen werden. Der Opposition reichten diese Ausführungen nicht. Der Fraktionsführer der Grünen, Jürgen Trittin etwa, kritisierte, mit der weiteren Aufrüstung des totalitären Regimes in Saudi-Arabien stabilisiere man die Region nicht, man destabilisiere sie, letztlich auch zu Ungunsten Israels. Frau Merkel habe absolut recht gehabt, als sie zu den arabischen Demokratiebewegungen gesagt habe, es sei falsch gewesen, Despoten zu unterstützen. Trittin dazu.
Despotie schafft keine Gerechtigkeit und sie schafft keine Stabilität.
Das habe im Übrigen schon die Geschichte des Irak bewiesen, als die USA noch auf Saddam Hussein gesetzt hatten.
Es ist ein uralter Irrtum zu glauben, man könne weiter auf den Spuren von Donald Rumsfeld sich bewegen. Der hat mal über Saddam Hussein gesagt, ich zitiere ihn, er ist ein Schwein, aber er ist unser Schwein.
Dieser Passage folgte eine mahnende Bemerkung des Präsidiums. Im Grundsatz geht es um die Abwägung darüber, ob man geostrategische Überlegungen wie die Stärkung der Front gegen den Iran, die gelegentliche Hilfe der Saudis bei der Terrorbekämpfung, auch wirtschaftliche Interessen in den Vordergrund stellt oder aber den Kampf für gerechtere Gesellschaftsformen in der arabischen Welt. Deutschland hat auch nach dem arabischen Frühling, nach all den engagierten Reden über Tunesien und Ägypten, noch Mühe, sich da generell festzulegen. Und nicht nur Deutschland.
Wenn die Schweizer Theaterhäuser jeweils Ende Juni dicht machen, beginnt die andere Theatersaison, die der Freilichtbühnen. Landauf, landab spielen jetzt wieder Laiengruppen, Schwänke und Komödien und fast nirgends ist diese Theatertradition so stark wie in der Schweiz. Das helvetische Angebot ist breit und um sich die Aufmerksamkeit der Zuschauer zu sichern, bieten einige Organisatoren große Namen auf. Eine wahre Deluxe-Produktion der diesjährigen Freilichtsaison hatte gestern in Wettingen im Kanton Aargau Premiere. Regisseur Volker Hesse inszenierte ein Stück von Schriftsteller Thomas Hürlimann in der Paraderolle Schauspieler Gilles Tschudi. Elinor Landmann war an der Premiere.
Er wurde viel getreten gestern Abend, der Kies rund um die fantastische Klosteranlage in Wettingen. Nationalräte, Regierungsrätinnen, zwei Altbundesräte, Ständeräte und viele weitere Besucherinnen und Besucher rammten ihre Absätze in die Steinchen zur Premiere von «Der Franzose im Aargau» nach einem Stück von Thomas Hürlimann.
Liberté, Égalité, Fraternité.
Revolutionsdunst hängt über der Klosteranlage. Der Theaterabend spielt Ende des 18. Jahrhunderts. 1798 fällt Napoleon mit seinen Truppen in die Schweiz ein und löst die Wirren der Helvetik aus. Der renommierte Regisseur Volker Hesse hat Theater geleitet, wie das Neumarkt in Zürich oder das Gorki in Berlin. Seit einigen Jahren inszeniert er immer wieder große Freilichttheater mit Laien, die Tellspiele in Altdorf, das Welttheater in Einsiedeln. Auch für die Klosterspiele Wettingen arbeitet Hesse mit Laien. Im ersten Teil des Abends stellen sie die Kriegswirren der Helvetik vor. Das Publikum macht einen Stationenlauf rund um die Klosteranlage. Zu sehen sind Szenen zum einen Thema. In Gruppen aufgeteilt stapfen die Zuschauer durch die Anlage. Im Kreuzgang wurde ein Lazarett aufgebaut. Verletzte krümmen sich in blutigen Laken. Hesse schreckt vor drastischer Symbolik nicht zurück. Trauernde Frauen ringen stumm die Hände vor ihren mit Blut gefüllten Waschbottichen. Es geht ums große Ganze, nicht ums Detail. Und so erzählen Zeitzeugen an einer weiteren Station nicht von der Helvetik, sondern davon, wie sie den Zweiten Weltkrieg in der Schweiz erlebten. Kriegserfahrungen quer durch die Zeiten vermischen sich. Im Krieg wird scheint's alles eins. Nach einer knappen Stunde treffen sich alle Zuschauer wieder im Klosterhof. Hier wird auf einer Holzbühne Thomas Hürlimanns Stück «Der Franzos im Ibrig» gespielt. Eine deftige Komödie folgt also auf eine bilderstarke, düstere Eröffnung. Passt prima, sagt Thomas Hürlimann.
Das ist ja, glaube ich, das Tolle, dass man zuerst einen Gang macht durch das Kloster. Das war ein Lazarett, man sieht das Blut. Und dann kommt man in den Hof und dann geht die Komödie über die Bretter.
Hürlimanns Komödie dreht sich um wehrhafte Schweizer Männer, die vor dem drohenden Einmarsch der Franzosen in die Berge flüchten und ihre Frauen allein im Dorf zurücklassen. Doch statt der Franzosen kommt nur einer, ein Charmeur. Auftritt Gilles Tschudi.
Ich bin so froh, dass ich bin ihre, wo die Frauenzimmer schön sind, so hübsch, so lieblich.
Die besagten Frauenzimmer entern die Bühne dreckig stinkend und ein wirklich stinkender Karren mit Mist wird vor die Zuschauer gerollt. Große Heiterkeit.
Mon Dieu, mon Dieu! Dieser Gestank war pour dir!
Es entspinnt sich Hürlimanns Geschlechterkomödie. Die Frauen verfallen dem Franzosen, pflegen Weiberherrschaft, bis die Männer aus den Bergen zurückkehren und die Herrschaft wieder übernehmen. Den lokalen Kontext umdribbelt der Theaterabend. Die aargauische Historie von 1798 kommt kaum vor. Der Ortsbezug dient eher der Vermarktung. Volker Hesse inszeniert generelle Bilder und Szenen zum Krieg und er inszeniert die Flucht vor Krieg mittels Komödie.
Dieses Nebeneinander von Krieg und absurder Flucht vor diesen Realitäten, das wollte ich im Gesamtabend beschreiben. Und ich meine, das ist etwas Aktuelles.
Das mag sein. Wichtiger ist aber, dieser Theaterabend rückt die wunderschöne Klosteranlage ins rechte Licht. Die konkrete Zeitgeschichte also, was im Aargau in den Wirren der Helvetik passierte, die muss leider draußen bleiben.
Das war ein Ausflug an die Klosterspiele Wettingen von Elinor Landmann. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Judith Huber, für die Nachrichten Susanne Schmucke, am Mikrofon Simon Fatzer. Das nächste Echo gibt es um 19 Uhr auf DRS 2, DRS 4 und der DRS Musikwelle. Aktuelle Nachrichten und Hintergrundinformationen sendet Schweizer Radio DRS auch rund um die Uhr auf DRS 4 News und im Internet unter drs.ch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.